Eine Medaille hat Deutschland am Freitag gewonnen, eine weitere schon sicher, aber leider auch ein paar verloren.
Ja, wir haben viel zu berichten und deshalb ohne viel Vorrede herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung der Tageshighlights bei Olympia.
Die haben wir wie immer natürlich ganz subjektiv ausgewählt, also ihr an den Podcast-Empfangsgeräten habt keinen Anspruch bei uns auf Vollständigkeit, aber wir garantieren euch, dass ihr umfassend informiert werdet, wie schon seit einer Woche mittlerweile hier von
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Federine remporte un troisième titre de champion olympique.
Ja, so klingt es, wenn die Kollegen von Eurosport in Frankreich französische Goldmedaillen zu bejubeln haben.
Ja, da ist die Stimmung richtig, richtig gut. Hier über das vierte Olympiagold von Judo-Legende Teddy Riner, wie sie ihn aussprechen. Über 2 Meter groß, 150 Kilo schwer, wie der Vorname schon sagt, ein Teddy, ein echter Bär. Aber, das haben wir auf der Judomatte gesehen, Moritz, alles andere als tapsig.
Alles andere als tapsig. Selbst mit 35 Jahren noch ist er das Maß aller Dinge. Er dominiert seinen Sport schon seit 15 Jahren, ist sage und schreibe 11-mal Weltmeister geworden. Und wie du eben schon gesagt hast, feiert jetzt seine 4. olympische Goldmedaille.
2 Bronzene hat er sowieso auch schon mal gewonnen. Ich glaube 2008 und 2016 war eigentlich auch schon satt, hatte sich zwischenzeitlich schon mal zurückgezogen, das Leben ein bisschen genossen, vor allem gut gegessen.
Ja, da waren es nicht nur 150 Kilo, sondern 170. 20 Kilo waren zu viel drauf. Nach eigener Aussage sah er aus wie ein Panzer.
Ja, aber dann hat er mit Blick Richtung Paris nochmal alles gegeben, abgekocht. Heim-Olympia, das war sein Ziel und das hat er jetzt erreicht. Aber es ist trotzdem offenbar immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn er hat gesagt, er will bis 2028 in L.A. weitermachen.
Das Thema des Tages.
Wo wir eingangs bei der Stimmung waren, Gina Lückenkämper, die war auch hin und weg vor ihrem oder bei ihrem Auftritt im Stade de France. Allerdings ging es da nicht um die Leistung in ihrem Vorlauf. Der war von der Zeit her eher nicht so doll, auch wenn es fürs Halbfinale gereicht hat. Aber es ging ihr dabei tatsächlich um die Stimmung im Stadion. Die hat sie, wie sie selbst sagt, so richtig geflasht und sogar von ihrer Laufentscheidung da oder dem Vorlauf ein bisschen abgelenkt.
Ja, selbst in der eher manchmal etwas unspektakulären Morning Session waren schon 65.000 Fans im Stadion völlig losgelöst. Ein DJ heizte ihnen ein. Etliche Athleten haben geschwärmt von der überragenden Stimmung. Die Fans haben das zu einem richtigen Volksfest gemacht da.
Ja, und das kam natürlich auch am TV richtig super rüber. Und ich muss sagen, diese Stimmung da in Frankreich, ganz egal bei welchem Event das ist, macht schon richtig Spaß. Es gibt tolle Bilder, es gibt tolle Leistungen. Das macht irgendwie auch Bock, sowas mal bei uns in Deutschland zu erleben, oder?
Ja, vielleicht ist es ja bald soweit. 2040 könnte das schon passieren. 50 Jahre nach der Wiedervereinigung will sich Deutschland nämlich für die Olympischen Spiele bewerben.
Genau, am Freitag hat Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser in Paris im Deutschen Haus im Namen der Bundesregierung eine gemeinsame Erklärung dahingehend mit dem DOSB zu einer deutschen Bewerbung dann auch unterschrieben.
Ja, hinter dieser Bewerbung stehen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern sowie die Städte Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Leipzig. Und man denkt im Moment über eine dezentrale Lösung nach, wo also in diesen 5 Städten zum Beispiel jeweils die Sportarten und Disziplinen verteilt werden und man also nicht, wie man es gewohnt ist, in einer einzigen Stadt die Spiele abhält.
Finde ich insgesamt, glaube ich, wenn ich so jetzt so drüber nachdenke, eigentlich nicht so gut. Ich finde gerade dieses Zentrale in einer Stadt, kurze Wege zwischen den einzelnen Disziplinen, dass man sich heute mal dies angucken kann, morgen mal das, und dass das Ganze vor allen Dingen auch ja so ein geschlossenes System ist, dass irgendwo diese Stimmung dann tatsächlich auch in den Stadtgrenzen nach Möglichkeit bleibt, ist jetzt in Paris ja auch nicht, weil ja in Lille zum Beispiel die Basketballer noch gespielt haben in der Vorrunde oder eben diverse Fußballspiele außerhalb von Paris auch ausgetragen werden müssen, rein aus Kapazitätsgründen, aber dass so das Herz der Spiele zusammen ist, dass auch die Sportler dieses Feeling haben, eben mit ganz vielen verschiedenen Sportarten zusammen zu sein, das würde mir bei so einer deutschen Bewerbung jetzt erstmal fehlen, wenn die tatsächlich so durchgezogen würde.
Ja, da würde das bekannte Flair der Ringe, wie wir es hier auch proklamieren, denke ich, auf jeden Fall ein bisschen verloren gehen. Ja. Bei einzelnen Disziplinen kennt man das ja aus der Geschichte und auch jetzt aktuell, dass das einfach aus ganz klaren Gründen ausgelagert werden muss, dass man nicht auf der Seine surfen kann, ist jedem klar. Gab ja auch mal, als in Australien die Olympischen Spiele waren, da waren aber in Skandinavien die Reitwettbewerbe. Also da gibt es natürlich Gründe für, aber ich bin da ganz bei dir. Diese dezentrale Lösung, die hört sich im ersten Moment erstmal schwierig an, wobei es natürlich die Intention dahinter eine hehre ist, wenn man überlegt, etliche neue Sportstätten errichten, die natürlich unheimlich viel Geld kosten, die die lokalen Kommunen teilweise unheimlich beanspruchen. Da gibt es Fragen der Finanzierung, ob man das Geld nicht vielleicht woanders einsetzen könnte. Da ist die Idee dahinter sicherlich gar nicht so verkehrt. Am Ende zählt ja, wo und wie macht man die besten Spiele. Und da, glaube ich, wäre eine Stadt auf jeden Fall die bessere Lösung.
Wobei man natürlich von der Fläche jetzt mal gucken würde. Also klar, Hamburg und München, das liegt jetzt relativ weit auseinander. Das schlägt dann auch so große Metropolen wie zum Beispiel Los Angeles 2028. Ist ja auch ein Riesengebiet, was das abdeckt oder was die Stadt abdeckt, aber natürlich nicht so eine Distanz. Aber wenn man jetzt sagt, so der Großraum Nordrhein-Westfalen, wie ja auch schon mal überlegt wurde, vielleicht das Ruhrgebiet als Austragungsort zu nehmen, das wäre ja dann schon wieder eine etwas zentralere Lösung, auch wenn sie dezentral wäre. Und da hätte man ja auch schon diverse Sportstätten. Aber ich glaube, da muss die deutsche Bewerbung dann nochmal ein bisschen in sich gehen und nochmal drüber nachdenken, weil ich fürchte, auch so eine dezentrale Lösung bei allen Vorteilen, die du ja schon aufgezählt hast, würde dann auch bei der internationalen Abstimmung dann beim IOC, wenn es denn da mit allen rechten Dingen auch wirklich zugeht und tatsächlich es um das Konzept geht, über das da abgestimmt würde und nicht um andere Dinge, möchte jetzt hier nichts beschreien und nichts beim Namen nennen so genau, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ob das dann tatsächlich auch wirklich eine Chance hätte, wenn sich jetzt parallel dazu eine große Weltmetropole noch bewerben würde, wobei man ja auch sagen muss, die Spiele werden immer teurer und das leistet sich ja auch nicht jede große Stadt mehr gerne. Und die Konkurrenz für so eine dezentrale deutsche Bewerbung wäre ja dann vielleicht Saudi-Arabien.
Ja, kann sein.
Mit allem, was dann da wieder dranhängt.
Ja, und außerdem, ich glaube, das wäre auch, wie du sagst, eine große Schwierigkeit, nicht nur international den Zuspruch für so eine dezentrale Lösung zu finden, sondern überhaupt auch im eigenen Land. Ne? Die letzten Olympia-Bewerbungen aus Deutschland hatten ja nicht das den Zuspruch der Bevölkerung, München, Hamburg. Und da kann es natürlich wieder gut passieren, dass man groß in Vorleistung geht und aber selbst nicht mal die Hürde in den eigenen Grenzen überspringen kann.
Wobei man ja schon gesehen hat, dass die Deutschen, das deutsche Publikum für solche Großereignisse durchaus empfänglich ist. Erinnern wir uns an die European Games in München. Die wurden ja sehr, sehr gut besucht, gut beschrieben dann auch in den Medien und da war die Stimmung super. Und da waren auch die Sportstätten schon da, konnten genutzt werden. Also das hatte durchaus ja schon Olympia-Charakter, auch wenn es deutlich kleiner natürlich ist, aber hängst eine Null hinter und dann hast du olympische Verhältnisse, so ungefähr. Also von daher, es geht doch, so ein Multisport-Event auch in Deutschland auszurichten. Stimmung ist da, Special Olympics zum Beispiel, World Games 2023 in Berlin, auch so ein Ding, natürlich auch ein bisschen kleiner, ein bisschen günstiger sicher auch als Olympia, aber so vom Prinzip her glaube schon, dass ausrichten könnte Deutschland das. Eine gewisse Begeisterung wäre auch da. Natürlich gibt es immer irgendwelche Kritikpunkte, die man finden kann. Was glaubst du denn, wie die Sportler das sehen? Die fänden es doch wahrscheinlich auch gut, oder? Wenn es zu Hause wäre?
Die Sportler fänden es sicherlich mega. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes für Athleten, vor heimischem Publikum das zu erleben. Man sieht das ja jetzt in Frankreich, man denkt an die französischen Schwimmer oder die Mannschaften, die schon aufgetrumpft haben, die im Siebener Rugby zum Beispiel, oder wenn ich ans erste Beachvolleyball-Spiel von Laura Ludwig und Luisa Lippmann zurückdenke gegen die Französinnen, was da für eine Stimmung herrschte im Schatten des Eiffelturms, wie die da getragen wurden von ihren Landsleuten. Das ist sicherlich was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Wobei auch die Sportler haben ja so ihre Schwierigkeiten mit der Geldvergabe. Es ist eine heiße Diskussion im Moment. Können Olympiasportler teilweise überhaupt noch davon leben und vernünftig leben, wenn sie sich voll auf den Sport konzentrieren, wenig von dem Geld, was das IOC mit den Olympischen Spielen generiert, kommt am Ende überhaupt im Breitensport, in der Jugendförderung oder bei den Athleten selber an. Und da stehen uns in den nächsten Jahren sicherlich noch einige kontroverse Diskussionen ins Haus. Mhm. Und die würden dann natürlich auch auf einer gewissen Bewerbung Deutschlands niederschlagen.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Was auf jeden Fall auch niederschlagen würde, dann allerdings auf Deutschland positiv, dass sich unser Land als weltoffenes und modernes Land dann präsentieren könnte. 2040, das für demokratische Werte und auch für Menschenrechte steht, wenn denn die richtige Regierung an der Macht ist und nicht irgendwelche Volldeppen dann bis dahin tatsächlich an die Macht kommen, was möglichst zu verhindern ist. Also Leute, wenn ihr wählt, wählt richtig und nicht irgendwas zu weit rechts stehendes, bitte.
Die Gewinner des Tages.
Jetzt kommen wir mal zu den Medaillenentscheidungen und allem, was zu Olympia wirklich gehört. Natürlich Sieg oder Niederlage, in dem Fall Sieg, beziehungsweise ein Sieg in der Niederlage. So müssen wir es bei den Bogenschützen wahrscheinlich formulieren, denn die haben ja Silber im Mixteam gewonnen. Florian Unruh und Michelle Kroppen haben aber eine starke Leistung gezeigt. Absolut konstant geschossen, gegen Kolumbien zum Start noch ein bisschen gezittert. Dann haben sie es aber geschafft, die Nerven zu beruhigen. Und wie haben sie es gemacht? Sie waren Mittagessen beim Italiener. Sie hatte Pasta, er Lasagne und eine halbe Pizza. Ich konnte leider nicht rausfinden, was er mit der anderen halben Pizza gemacht hat. Vielleicht hat er sie eingepackt und dann nach den souveränen Siegen gegen Mexiko und die USA gegessen, wodurch die Deutschen dann ins Finale gekommen sind. Weißt du was zu der halben Pizza? Nee, ne?
Keine Idee, nein. Vielleicht als Siegesgeschenk an die Südkoreaner überreicht. Denn gegen die gab es ein 0-6 in der Neuauflage des WM-Finals von 2023. Aber das ist gegen Bogenschützen und Schützinnen aus diesem Land ja überhaupt kein Grund, sich zu schämen.
Absolut nicht. Bogenschießen in Korea, ein Volkssport. Die Koreaner sind eine absolute Weltklasse-Truppe, stellen schon seit 1988, ich glaube insgesamt 21 Medaillengewinner. Die Damen bisher sogar seit 1984, damals war das Demonstrationswettbewerb in Los Angeles, ungeschlagen. Und in diesem Wettbewerb im Mix, den es erst seit 21, seit Tokio gibt, sind sie Olympiasieger 21 geworden und Weltmeister 2023 und entsprechend auch der haushohe Favorit gewesen.
Ja, also kann man nur festhalten, Silber von Unruh und Kroppen, eine bärenstarke Leistung. Ja. Für Kroppen war es schon die zweite Olympiamedaille. 2021 hatte sie schon mit der Mannschaft Bronze geholt.
Und es muss ja nicht die letzte sein. Es kann ja noch mehr kommen, denn mit der Leistung aus dem Mixwettbewerb, da ist auch im Einzel am Wochenende vielleicht sogar, ja, ich sag mal, noch fast alles möglich.
Ja, alles möglich ist auch bei unseren Volleyballern. Das sagt unter anderem auch der, wir nennen ihn mal mit vollstem Respekt den Team-Opa, Georg Groser, 39 Jahre alt. Der hält fest, alles ist möglich, wir gehen jetzt auf die Medaille. Und warum nicht?
Ja, ich meine, der souveräne Viertelfinaleinzug durch das 3:0 gegen Argentinien hat ja wirklich bestätigt, dass es geht und nicht nur dieser Sieg.
Erstmal seit 2012 ist der DVV wieder im Olympia-Viertelfinale. Ist ein riesiger Erfolg. Und viele bestätigen, dass sie vom Groser tatsächlich mitgerissen werden. Ja. Tolle Mannschaftsleistung, toller Zusammenhalt, sehr emotional, viel Qualität auch im Team. Und das hat sie sich schon angedeutet beim Quali-Turnier in Rio. Da gab es nämlich auch 7 Spiele und 7 Siege. Und jetzt hatten viele mit einem Rückfall auf den Boden der Tatsachen gerechnet. Denn man stand ja in einer Todesgruppe mit Argentinien, Japan und den USA und hat hier nur gegen die Amerikaner knapp verloren.
Ja, mit 2:3 nach Sätzen. Das war eine wirklich enge Geschichte. Vor allen Dingen die Amerikaner hatten vorgelegt und dann haben die Deutschen erstmal eine Aufholjagd gestartet und deutlich gezeigt, was sie können und dass mit ihnen absolut gerechnet werden muss. Und deshalb sind diese Medaillenträume natürlich auch gerechtfertigt. Bisher gab es erst eine deutsche Olympiamedaille bei den Herren 1972, Silber durch die DDR. Ich würde mal sagen, es wird auch mal wieder Zeit.
Ja, hätten wir nichts gegen. Ebenso hätten wir nichts dagegen, wenn die deutschen Hockeydamen es den Volleyballern gleich tun. Bisher sieht das gar nicht so schlecht aus. Es gab 3 Siege aus 4 Spielen. Und jetzt steht man nach dem 4:2 gegen China heute schon vorzeitig im Viertelfinale.
Ja, und dann konnte man auch nach dem Spiel ganz angeregt und vor allen Dingen völlig entspannt mit der Außenministerin Frau Baerbock plaudern. Bundestrainer Altenburg hat das zum Beispiel getan. Hoffentlich hat er da auf sein Vokabular geachtet. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass er durchaus ja auch mal zu etwas harscheren Worten greifen kann. Aber bei Annalena Baerbock hat das dann hoffentlich stecken lassen. Aber diesmal war er ja dann auch nicht in einer emotionalen Ausnahmesituation. Wird er wahrscheinlich Samstag gegen Belgien auch nicht reinkommen. Das Viertelfinale ist bereits gebucht, aber ein Sieg wird trotzdem nicht schlecht. Man möchte ja eine gute Ausgangsposition und einen möglichst machbaren Gegner haben.
Ja, und man ist ja auch gewarnt von den Spielen in Tokio von vor 3 Jahren, denn da war nach dem ersten K.O.-Spiel schon Schluss. Da scheiterte man gegen die Silbermedaillengewinner aus Argentinien.
Jetzt haben wir noch ein paar weitere Gewinner des Tages, zum Beispiel Golfer Stefan Jäger. Der hat zwar noch nichts gewonnen, aber der hat nach einer Top-Runde auf dem Golfkurs jetzt nur noch 4 Schläge Rückstand auf die Spitze. Das heißt im Golf aber nichts, sind ja noch 2 Runden zu spielen. Jetzt kennt er aber immerhin mal den Golf-Nationalplatz und hat dann diese Probleme, die er am ersten Tag hatte, abgelegt, hat aus denen gelernt und sich mit seiner Superrunde dann tatsächlich zurückgemeldet.
Ja, Boxer Nelvi Tiafak kann sich ebenfalls bereits freuen. Der hat nämlich Bronze schon sicher. Der wird am Mittwoch noch versuchen, diese schon sicher habende Bronzemedaille sogar zu vergolden im Superschwergewicht. Und da sind wir ganz gespannt, ob das gelingt. Ähnliche Spitzenleistung kam heute beim Handball von Torhüter David Späth. Der sicherte dem DAB-Team beim 33:31 gegen Spanien den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Und dann haben wir noch mal was ganz Überraschendes. Ein gewisser Herr namens Leon Marchand ist mal wieder geschwommen und Surprise, Surprise, eine 4. Goldmedaille hat er gewonnen.
Schon langsam langweilig mit dem.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, jetzt kommen wir zu verpassten Medaillen am heutigen Tag. Zum Beispiel bei den deutschen Springreitern, deren Golddurststrecke, die verlängert sich weiter. Seit 24 Jahren hat schon kein deutsches Springreiterteam mehr Gold geholt und in diesem Jahr sind sie, wie in Tokio im Mannschaftswettbewerb, mal wieder ohne Medaille sogar geblieben.
Ja, da die Medaillen gingen an Großbritannien, die USA und Frankreich. Und man muss neidlos anerkennen, die waren deutlich besser und wesentlich nervenstärker als unsere Mannschaft.
Ja, die Deutschen hatten dann plötzlich mit Problemen zu kämpfen, weil sie ja überraschend nach dieser fehlerlosen Quali auf Platz 1 standen, damit plötzlich die Favoritenrolle inne hatte und Gold absolut drin war. Und sie hatten vorher noch erzählt, ja, wir haben alle Selbstvertrauen, wir sind voller Konzentration, wir sind richtig konzentrationsstark sogar. Aber dann ging's los, Kukuk als Startreiter patzte gleich, Vogel ebenfalls, je zwei Fehler. Das war kein guter Start.
Ja, Philipp Weishaupt blieb zwar fehlerfrei, aber das war dann am Ende doch zu wenig und man hinterlässt eine relativ ernüchternde Bilanz. Nur eine deutsche Medaille gab es bei den letzten vier Spielen.
Dienstag ist Einzelfinale, da können sich aber alle drei was ausrechnen, aber dann müssen sie die Konzentration wirklich hochhalten, dann müssen sie definitiv die Nerven bewahren.
Der Aufreger des Tages.
Ja, stell dir mal vor, du bereitest dich jahrelang auf Olympia vor, arbeitest hart, verzichtest auf alles, was Spaß macht, schaffst die Quali für Olympia, darfst auch hinfahren, willst dann starten und dann darfst du nicht.
Das ist der nigerianischen Sprinterin Favour Ofili passiert. Sie wollte in Paris eigentlich über 100 Meter starten, das darf sie aber jetzt nicht und, Achtung, jetzt kommt's, ihr Verband hat vergessen, sie anzumelden. Ja, wir haben nicht den 1. April, das ist tatsächlich passiert.
Und dass sie darüber sauer und enttäuscht ist, ist ein No-Brainer. Vor allen Dingen, es war nicht das erste Mal, dass ihr Verband ihr ausgerechnet Olympische Spiele vermiest. Für Tokio war sie auch schon qualifiziert, durfte da auch nicht starten. Damals hatte der Verband aber Gelder für einen Dopingtest einfach zu spät freigegeben.
Immerhin hat sie noch zwei Rennen, bei denen sie teilnehmen kann. Denn so wie es aussieht, so nicht wieder irgendwas völlig Abgefahrenes passiert, darf sie bei den 200 Metern und in der Staffel mitmachen. Wir drücken ihr auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass sie endlich ihren Olympiatraum leben kann. Und ja, irgendwie halte ich auch ein bisschen für sie mit den Medaillen jetzt.
Absolut.
Und darauf freuen wir uns heute.
Auf 29 Entscheidungen am Samstag und es sind auch Medaillenchancen für Deutschland dabei. 10.30 Uhr gleich, also Samstag nicht zu lange schlafen. 10.30 Uhr gibt's Rudern mit Oliver Zeidler im Einer. Da steigt er ins Boot als absoluter Topfavorit.
Ja, und er hat ja noch eine Rechnung offen mit Olympia, denn in Tokio war im Halbfinale schon Schluss für ihn. Und das will er jetzt natürlich in Paris besser machen.
Ja, den Halbfinalfluch hat er schon mal besiegt und er ist Olympiarekord in seinem Halbfinale von Paris gerudert. Also wirklich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Und auch der Achter ist ja im Finale durch den Hoffnungslauf reingekommen. Eine Medaille, ja, das wäre vielleicht eine Überraschung, Gold, eine Sensation, aber ob's auf dem Weg dahin jetzt so schlau war, J. Christ wieder rauszunehmen, den Ersatzmann. Wir haben gestern über ihn berichtet, den Mann, der im Hoffnungslauf im Boot saß und wegen seines Namens, seines Inserts bei der TV-Übertragung J. Christ plötzlich weltweit bekannt war, der wird jetzt durch den gesunden Mathis Schönherr ersetzt. Also kein Heiland an Bord.
Ja, beten müssen bei den Dressurreitern wahrscheinlich eher die Gegner der Deutschen, denn auch hier geht die Equipe als absoluter Topfavorit ins Rennen. Tokio-Doppelsiegerin Jessica von Bredow-Werndl ist dabei, die siebenmalige Olympiasiegerin Isabelle Werth und Debütant Frederik Wandres lagen schon im Grand Prix vor Verfolger Dänemark. Und so wie es aussieht, ist gerade Bredow-Werndl in absoluter Topform gerade.
Also zählen wir mal zusammen. Zeidler, klar, Gold. Dressur, na klar, Gold. Und glänzende Chancen auf Gold auch im Zehnkampf für den deutschen Rekordhalter Leo Neugebauer. Der liegt tatsächlich nach dem ersten Tag auf Kurs. Startet dann ab 10.05 Uhr in den zweiten Wettkampftag. Und die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze, da muss er sich dann ein bisschen noch mühen vorher, aber die fällt um 21.45 Uhr nach diesem fiesen 1500 Meter Lauf zum Abschluss. Was Fieseres können die sich eigentlich auch gar nicht einfallen lassen beim Zehnkampf, oder? 1500 Meter, das ist doch echt, das ist doch schon Folter.
Oh, ich wüsste da schon was, sie könnten ja auch 10.000 laufen.
Ja gut, das natürlich, aber es ist doch eine Qual. Das ist nicht Kurzstrecke, das ist nicht Langstrecke, das ist auch nicht Mittelstrecke eigentlich, das ist irgendwas dazwischen, aber, und das tut weh nach zwei Tagen.
Aber wer König unter den Athleten werden will, der muss das abreißen.
Definitiv, und die Sprint-Queens, die werden auch noch gekürt. 100 Meter der Frauen, 21.20 Uhr und Flair der Ringe, wissen wir noch gar nicht genau, wann wir morgen aufnehmen, aber ich kann euch versprechen, wir warten Leo Neugebauer noch ab, denn das wollen wir natürlich mit drin haben, ob er jetzt die Goldmedaille gewonnen hat oder nicht. Also ich hoffe mal auf dreimal Gold. Setzt du dagegen?
Ich würde mich nicht trauen, dagegen zu setzen, aber wir schauen mal.
Ja, mal gucken, ob wir morgen.
Eine Prognose traue ich mir auch nicht zu.
Es kann ja immer alles passieren in beide Richtungen, aber es wäre schön, wenn wir im Medaillenspiegel dann mal einen kleinen Satz nach vorne machen könnten mit so einem Erfolgstag. Den hätten wir uns zumindest hier beim Podcast, sage ich jetzt einfach mal, verdient. Ihr beim Zuhören sicherlich auch, und das werdet ihr morgen wieder können. Im Podcatcher eurer Wahl abonniert Flair der Ringe, sagt's weiter, dass es uns gibt. Au revoir. Bis morgen.
Bis morgen.
Eine Medaille hat Deutschland am Freitag gewonnen, eine weitere schon sicher, aber leider auch ein paar verloren.
Ja, wir haben viel zu berichten und deshalb ohne viel Vorrede herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung der Tageshighlights bei Olympia.
Die haben wir wie immer natürlich ganz subjektiv ausgewählt. Also ihr an den Podcast-Empfangsgeräten habt keinen Anspruch bei uns auf Vollständigkeit, aber wir garantieren euch, dass ihr umfassend informiert werdet, wie schon seit einer Woche mittlerweile hier von
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia,
und Malte Asmus, dem Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.